Lukas 2. Ein alter Mann geht zum Doktor zum Gesundheitscheck-up. Und der Doktor untersucht ihn und sagt: Wow, Sie sind in einem großartigen Zustand für 65. Und der Mann sagt: Wer sagt, dass ich 65 bin? Ich bin eigentlich 80. Sagt der Doktor: Wow, das ist bemerkenswert. Wie alt war denn Ihr Vater, als er gestorben ist? Wer sagt, dass mein Vater gestorben ist? Mein Vater ist 102 und es geht ihm noch immer gut. Wow, das ist erstaunlich. Wie alt war denn Ihr Großvater, als er gestorben ist? Wer sagt, dass dein Großvater gestorben ist? Der ist 124 und es geht ihm gut und übrigens, er wird heiraten nächste Woche. Was in alles in der Welt will ein alter Mann mit 124 Jahren noch heiraten? Wer sagt, dass er heiraten will? Wir sind letztes Mal nicht ganz fertig geworden, aber wir haben einen wunderbaren alten Mann gesehen. Simeon. Und wir haben gesehen, dass er gerecht war und gottesfürchtig, dass ein Mann des Gebets war, ein Mann voll Glauben, ein Mann, der vom Heiligen Geist geleitet wurde, ein Mann, der den Frieden Gottes hatte, und der kommt natürlich nur, wenn wir uns Jesus anvertrauen. Heute werden wir eine zweite alte Person sehen, eine alte Frau, eine wunderbare alte Frau, nicht verheiratet, sondern eine Witwe. Wir lesen im Vers 36. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Panuels aus dem Stamm Aser. Hier sehen wir, dass Frauen durchaus Prophetinnen sein können. Sehen wir auch im Neuen Testament. Und diese war in ihren Tagen weit vorgerückt, das heißt, sie war alt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt von ihrer Jungfrauschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herzu, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und die Erlösung Jerusalems ist natürlich eine Person. Unsere Erlösung ist eine Person, ist Jesus Christus. Du kannst dich nicht selber retten. Oder etwas anderes. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, weil nur er hat für deine Schuld bezahlt am Kreuz, die dich von Gott dem Vater trennt. Und so unsere Erlösung ist eine Person, ist wenn wir uns einer Person, unserem Retter Jesus, anvertrauen. Hier sehen wir eine alte Frau, eine Witwe von 84 Ja, wissen nicht genau, ob das bedeutet, dass sie 84 Jahre alt war oder dass sie 84 Jahre lang eine Witwe war. Dann wäre sie wahrscheinlich über 100 Jahre alt. Eine wunderbare, gottesfürchtige, alte Frau. Kennt ihr solche Frauen? Ich finde es wunderbar, alte Menschen, die jahrzehntelang mit dem Herrn gelebt haben. Denk an Frauen wie die Corrie ten Boom oder Virginia Bertella. Und ich denke an ein paar alte Frauen, die vor ein paar Wochen, als ich in Amerika war, dort auf der Missionskonferenz gedient haben und hier die Tische beim Abendessen bedient haben oder in irgendwelchen Ständen, Infoständen gestanden sind. So wunderbare alte Frauen mit weißen Haaren. Sie sitzen da und sie dienen dem Herrn und sie haben diese Freude. Es ist einfach schön. Sinsheim gibt es. Ein paar wunderbare alte Frauen. Und wie ist das wohl gewesen für diese Hanna? Das heißt ja, sie hat 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. War 7 Jahre verheiratet. Wahrscheinlich hatten sie Kinder. Und dann ist ihr Mann gestorben. Sie war eine Witwe, 84 Jahre lang. Wie war das für Sie, Ihren Mann zu verlieren? Wie war das für Sie, die Kinder alleine großzuziehen? Witwe damals hatte keine Versorgung, konnte nicht arbeiten wie heute, es gab kein soziales System. In diesem Sinn, es gab Barmherzigkeit. Und Gott hat gesagt, das ist ein Fasten, das dem Herrn gefällt, wenn wir uns um die Witwen kümmern. Hatte kein einfaches Leben, die Hannah. War sicher hart für sie. Wir können uns vorstellen, sozial unverheiratet zu sein, war schwierig in der damaligen Kultur. Finanziell war es schwer. Ganze Schmerz in ihrem Herzen. Aber sie war eine gottesfürchtige Frau. Und in all dem war sie dem Herrn treu geblieben, lesen wir hier. Ist nicht bitter geworden. Menschen haben unterschiedliche Reaktionen auf Schicksalsschläge in ihrem Leben. Manche Menschen werden bitter. Oh Gott, warum hast du mir meinen Mann genommen? Warum geht's mir so schwer? Warum muss ich so hart schuften und versuchen, alles zusammenzukratzen, um meine Familie zu ernähren? Warum, Gott? Und Menschen werden bitter. Andere Menschen werden besser. Hannah ist ein Beispiel. Geht durch schwere Zeiten und hält am Herrn fest und lässt sich von ihm tragen. Und sie entwickelt hier einen wunderbaren Charakter. Wird was Wunderbares geformt in dieser schweren Zeit. Das ist unsere Entscheidung. Wie reagierst du, wie reagiere ich auf Schicksalsschläge in unserem Leben, auf schwierige Dinge? Werden wir bitter oder werden wir besser? Das ist unsere Entscheidung. Und diese Hannah, sie hat ihr Leben für Gott gelebt und tut das immer noch. Eine Witwe von 84 Jahren, sie wich nicht vom Tempel. Sie wich nicht vom Tempel. Sondern diente Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Das war ihr Gottesdienst. War eine Fürbitterin. Sie diente im Tempel. Sie wich nicht vom Tempel. Und was ist der Tempel heute? Ihr seid der Tempel. Gemeinde werden gebaut mit lebendigen Steinen. Ich denke daran, wie manche von uns, wie leicht wir uns abhalten lassen, in den Tempel Gottes zu kommen. Oh, ich fühle mich nicht danach. Mein Kind will nicht in die Gemeinde gehen, in den Gottesdienst. Wir haben eine Geburtstagsparty, wir haben keine Zeit. Wir waren feiern gestern Abend. Im Hebräerbrief heißt es, dass wir Acht geben sollen, dass wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Dass wir einander ermutigen sollen in diesen Dingen. Und was für ein Kontrast die Hannah hier ist. Eine Frau, die wirklich ein hartes Leben hatte, die wahrscheinlich den ganzen Tag schuften musste, um ihre Kinder durchzubringen. Aber als Witwe, nachdem ihre Kinder wahrscheinlich groß sind, sie ist jeden Tag in dem Tempel. Diente Gott, das war die Leidenschaft ihres Lebens. Sie hat sich nicht davon abhalten lassen. Sie ist nicht in die Rente gegangen, sozusagen, von Gott. Du kannst nicht in Rente gehen von einer Beziehung. Das geht nicht. Du kannst nicht sagen, Frau, jetzt bin ich in der Rente. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das geht nicht. Und auch unsere Beziehung mit Gott. Wir gehen nicht in die Rente. Und wirklich, Leute, wenn wir in die Rente gehen können in unserer Kultur von unserer täglichen Arbeit, von unserem Job, dann bedeutet das nicht, dass wir uns eine Auszeit nehmen von Gott oder Gott zu dienen oder dass jetzt die Rente, das ist die Zeit, selbsttüchtig zu sein. Na, viele denken so, ah, wenn ich in die Rente bin, dann gehe ich auf Urlaub und dann bin ich unterwegs und dann lege ich die Füße hoch und die Jungen sollen noch mal dran. Und nee, ich werde nicht mehr anderen dienen, ich ziehe mich ein bisschen zurück, weil ich bin in der Rente jetzt. Das ist so meine Zeit, mich auf die faule Haut zu leben, das Leben zu genießen. Ich habe mein Leben lang gearbeitet, ich habe mir das verdient. Wir gehen nicht in Rente von Gott. Wisst ihr, was Rente für uns ist, für uns Christen? Rente ist eine Zeit, wo wir mehr Freiheit haben, Gott zu dienen, weil wir weniger Verpflichtungen haben in unserem Arbeitsleben. Das ist, wie die Hannah das gesehen hat. Leute, unsere Rente ist nicht hier in dieser Welt, unsere Rente ist im Himmel. Das ist, wo wir auf Urlaub sind, das ist, wo wir daheim sind. Und ich möchte euch ermutigen, es mit der Mentalität auch zu sehen. Gibt hunderte Gelegenheiten, dem Herrn zu dienen. Und ich mag, Hannah ist wirklich ein Vorbild. Und ich möchte euch älteren Menschen sagen, der Herr will euch gebrauchen. Er will euch weiter gebrauchen. Ihr habt noch mehr Freiheit, weniger gebunden. Ich denke an Leute wie den Chuck Smith, der ist auch so ein Vorbild für mich. Der ist irgendwo in seinen 80ern und predigt noch immer dreimal am Sonntag und predigt, bis er umfällt. Ich hoffe, ich bin eines Tages, wenn ich so alt bin, so gesund wie er, dass ich das auch machen kann. Ich habe nicht vor, in Rente zu gehen. Ich habe gestern wieder eine Nachricht bekommen von der Rentenversicherung. Ich glaube, ich kriege 70 Euro Rente oder so. Also, ich habe eh nicht vor, in Rente zu gehen. Und ich denke an den Bill Gallatin, der vor 2 Wochen auf der Pastorenkonferenz gelehrt hat. Ich glaube, der ist 71. 6 Monate im Jahr ist er in Europa und in der Welt unterwegs, um Gott zu dienen und auf Konferenzen zu reden, um Menschen zu ermutigen, um Gottes Wort zu lehren. Und seine Frau kann immer so mit und ist daheim. Die beiden haben diesen Bund geschlossen. Er hat erzählt, sie haben eines Tages zusammen gelesen, die Verheirateten sollen leben, als wären sie unverheiratet. Und Gott hat ihnen spezifisch, nicht, dass das jeder tun soll, aber Gott hat ihnen unabhängig beiden ins Herz gesprochen und hat gesagt, das ist, was Gott für uns hat. Und sie ist daheim und betet für ihn und er ist unterwegs und dient dem Herrn. Unglaublich. Ich denke an Jim und Marietta Mills. Altes Ehepaar, die müssen auch schon in ihren 70ern irgendwo sein. Sind noch immer unterwegs. Ja, haben ihr schönes Haus am Strand und genießen das, aber machen ein paar Missionseinsätze im Jahr. Gehen nach Russland, um dort Gemeinden zu ermutigen, mit Universitätsstudenten zu arbeiten. Sind wunderbare Ermutiger. Ich denke an Phil und Peggy 20, Missionspastor von Costa Mesa. Ein wunderbares altes Ehepaar, wunderbarer alter Mann, der ist so ermutigend, der strahlt sowas aus, es ist einfach schön in seiner Gegenwart zu sein. Ruft jeden Tag ein paar Missionare an, um einfach mit denen zu beten und die zu ermutigen. Ich habe die Eltern von der Hannah getroffen übrigens. Und das war auch cool. Ihr Vater hat gesagt, ja, ich möchte jetzt nächstes Jahr in die Rente gehen, weil dann kann ich mehr in meiner Gemeinde dienen. Macht die Finanzen in der Gemeinde. Der Pastor ist Legastheniker, der würfelt alle Zahlen durcheinander, kann nicht mal richtig lesen. Und er hilft da in seiner Gemeinde, er dient dort und sagt, ich freue mich schon in der Rente zu sein, weil dann habe ich mehr Freiraum für diesen Dienst. So will ich auch mal sein. Und ich möchte euch ältere Menschen ermutigen. Gott braucht euch, wir brauchen euch. Geht bitte nicht in den geistlichen Ruhestand. Wir Christen, wir haben kein Ablaufdatum wie Milch. Wir sind nicht wie Milch, wir sind eher wie eine gute Geige oder eine gute Gitarre. Die wird besser mit der Zeit, über die Jahre. Und wisst ihr was, so eine gute Gitarre oder eine gute Geige, die muss gespielt werden. Es muss schwingen. Wenn die in Bewegung ist und in Arbeit ist, dann wird sie besser. Wenn sie nicht gespielt wird, dann wird sie nicht so gut. So sind wir als Christen. Wir müssen im Leib Christi zusammen sein. Wir müssen einander dienen. Oh, aber ich bin zu alt, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich kann... Schau Hannah an, was war ihr Dienst? Ihr Dienst war Fürbitte. Sie diente Gott Tag und Nacht. Das heißt nicht, dass sie nicht geschlafen hat, aber das heißt, es war die Leidenschaft ihres Lebens. Das war die Ausrichtung ihres Lebens. Sagt sie, ich bin zu alt, ich bin nicht brauchbar, kann zu beten. Das ist ein wunderbarer Dienst. Sie fastete und sie betete. Ich glaube, das müssen wir alle noch mehr lernen. Wann hast du das letzte Mal gefastet? Wann habe ich das letzte Mal gefastet? Nicht allzu oft. Wir sind so bequem als Christen in unserer Kultur. Es ist so einfach für uns. Ne? Wir kommen hier zusammen, haben schönen Raum, haben bequeme Stühle. Hier fahren wir das Programm geboten, fahren wir im Auto vor die Haustür. In anderen Teilen der Welt, in Indien, die Leute gehen ein paar Tage, um zu einer Konferenz zu gehen, oder in Afrika. Gehen ein paar Stunden morgens, um in die Gemeinde zu kommen. Für Leute in Indien ist es normal, zu fasten und zu beten. In diesen Kulturen ist es was ganz Normales. In der Bibel ist es was Normales. Und ich muss bekennen, ich bin ein Weichei in diesen Dingen. Im Vergleich dazu. Und ich will das lernen. Und das ist eine besondere Dynamik, das ist eine besondere Kraft, wenn wir fasten und beten. Wenn wir alle Ablenkungen ausschalten und uns wirklich auf den Herrn konzentrieren. Wenn wir unser Fleisch verleugnen und uns ganz Gott hingeben und uns auf ihn ausrichten. Auf ihn, er ist das Brot unseres Lebens. Müsst ihr es verstehen, Fasten ist kein Hungerstreik. Manchmal haben wir eine falsche Vorstellung davon. Manche Christen haben die Vorstellung, wenn ich faste, dann verstärkt es irgendwie mein Gebet und dann muss Gott mir das geben, was ich will, weil ich faste ja. So eine Art Hungerstreik. Gott, ich faste, deswegen musst du jetzt zu mir reden oder du musst mir irgendwas geben, was mir auf dem Herzen liegt. Das ist nicht die Idee von Fasten. Fasten, erstens, ist eine Hinwendung zu Gott. Dass wir sagen, Gott, du bist mir wichtiger als Brot. Ich verbringe lieber Zeit mit dir als zu essen. Dass wir so eingenommen sind von Gott, dass wir vergessen zu essen. Manchmal passiert mir das, wenn ich studiere, Bibel studiere und am Vorbereiten bin, ich vergesse zu essen. Und so ist es, wenn wir sind so mit Gott eingenommen, wir sind so im Gebet, dass wir einfach vergessen zu essen oder fernzusehen. Und es gibt viele Dinge, von denen wir fasten können, um uns auf Gott auszurichten. Zweite Sache an Fasten ist, dass es eine Übung ist in Selbstdisziplin, in Selbstverleugnung. Es ist eine Charakterstärkung. Wenn unser Fleisch, wenn unsere irdische Natur nach Essen ausschreit und wir sagen, nein, hier das Geistliche ist wichtiger jetzt in diesem Augenblick. Und ich verleugne dieses Schreien. Ich ordne mein Fleisch sozusagen dem Geist. Und, oder? Paulus schreibt drüber in 1. Korinther 9, er sagt, ich zerschlage meinen Leib, ich knechte ihn. Und das ist nichts Masochistisches, der schlägt sich nicht wirklich. Irgendwie so diese Perversitäten, wo die Leute in Thailand oder so rumrennen und sich selbst auspeitschen. Davon spricht er nicht, aber er spricht davon, dass er seine irdische Natur, seinen Leib, seinem Geist unterordnet. Und sich nicht treiben lässt, er ist nicht triebgesteuert, sondern er ist vom Heiligen Geist beherrscht und geleitet. Und das ist eine Art, wie wir das üben können. Ganz praktisch, wo wir sagen, ich verleugne diesen Trieb zu essen für eine Zeit lang. Und ich lehre meinem Leib zu sagen, hey, nein, du dominierst mich nicht, sondern mein Geist. Der ist der Chef. In diesem Boot. Der ist der Captain. Ich lebe nicht triebgesteuert, sondern ich lebe beherrscht vom Heiligen Geist. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. eingenommen sein von ihm. Das soll die Ausrichtung sein in unserem Leben. Das sehe ich im Leben von Hannah, im Leben von Simeon, diesen wunderbaren alten Menschen, sind Vorbilder für uns im Glauben. Ich möchte so wachsen. Unser christliches Leben sollte eine wachsende Erfahrung sein. Je älter wir werden, desto reifer werden wir, desto stärker ist unser Charakter, desto mehr sind wir Jesus ähnlich. Und wir sehen auch in ihrem Leben, sie hat diesen Dienst der Fürbitte und sie lobte Gott, sie war eine Lobpreiserin, eine Anbeterin und sie redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warten. Das ist das normale Christenleben übrigens. Das sollte normal sein für uns, dass wir einfach von Jesus erzählen. Tun wir das? Das ist eine Überwindung, oder? Wir haben diese Menschenfurcht in uns. Aber unsere Liebe zum Herrn sollte stärker sein. Und ich glaube, diese Reihenfolge, sie ist von Gott eingenommen, sie fastet, sie betet an, sie lobt Gott und dann kann sie gar nicht anders, als von ihm zu erzählen. Vers 39. Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Das ist die kurze Zusammenfassung. Wir wissen, dass sie nach Bethlehem gegangen sind und dass dann die Weisen aus dem Morgenland zu ihnen gekommen sind, als Jesus so 2 oder 3 Jahre alt war. Und Herodes, der König, wollte den Messias umbringen, hat die Kinder ermorden lassen. Gott warnt Josef in einem Traum, sie fliehen nach Ägypten. Na, Gott hat das Geld versorgt durch die Weisen, um das zu tun. Sie kommen zurück aus Ägypten irgendwann und dann wächst Jesus in Nazareth auf. Und dann heißt es in Vers 40, das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und das ist das Einzige, was wir von Jesus seinem Leben hören, von seiner Kindheit, bis er 12 Jahre alt war. Wird nicht mehr überliefert. Das Kindlein wuchs körperlich und erstarkte geistlich, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Was ist passiert in diesen Jahren? Wie war das, wenn Jesus mit seinem Cousin oder Verwandten Johannes dem Täufer gespielt hat, dem zukünftigen Täufer? Hat er die Quietscheentchen in der Badewanne schon getauft? Jesus versucht, übers Wasser zu laufen? Wie war das? Hat Jesus irgendwo die Trotzphase durchgemacht? Wir wissen ja, er war sündenlos. Maria, die muss nur gestaunt haben, jeden Tag neu, über dieses Kind. Was ist passiert in diesen Jahren? Wird uns nicht viel überliefert. Unsere Führerin auf der Israel-Tour letzte Woche hat etwas Interessantes erzählt in dem Zusammenhang. Habe ich was gelernt. Sie hat gesagt, damals war es üblich, mit dem Alter von 3 Jahren haben die Kinder damals begonnen, die Psalmen auswendig zu lernen. Und dann, als sie 5 waren, haben sie mit 3. Mose begonnen, es auswendig zu lernen. Und mit 10 Jahren die Tora, die 5 Bücher Mose, auswendig. Und dann mit 13 hatten sie ihre Bar Mitzwa, machen die Juden heute noch. Da wurden sie zu einem Sohn des Gesetzes. Bar, Sohn, wissen wir schon, Sohn des Gesetzes, wo sie verantwortlich waren, das Gesetz zu halten. Und es war interessant, am Freitag waren wir an der Klagemauer und da haben ein paar jüdische Familien, die Bar Mitzwa ihres Sohnes gefeiert. Und das ist eine nette Feier. Die tanzen da und Trommler ziehen durch die Straßen und die tanzen herum und das Kind darf zum ersten Mal öffentlich die Bibel aufschlagen, das Alte Testament und aus Gottes Wort lesen. Eine witzige kulturelle Erfahrung. Aber bis zum Alter von 13 hatten die das ganze Alte Testament auswendig gelernt. Wow, ha? Huh? Fordert euch das heraus? Mann! Ich möchte wieder disziplinierter drin werden, wirklich Bibel auswendig zu lernen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich möchte einen Vers pro Woche lernen. Ich habe gemerkt, einen Vers pro Tag, das packe ich nicht. Da ist meine Festplatte nicht groß genug. Aber hier, einen Vers pro Woche, das schaffen wir, oder? Schreib dir einfach einen Vers, der dich anspricht, in deiner stillen Zeit raus. Und wiederholen den einmal morgens, wenn du aufstehst und abends vom Schlafen gehen. In einer Woche kannst du den. Das ist ein Punkt, wo ich uns und mich selbst herausfordern möchte, wirklich Gottes Wort auswendig zu lernen. Das ist eine wunderbare Sache. Dann kann der Heilige Geist sich immer daran erinnern. In Situationen, wo du das brauchst, in Gesprächen, wenn du anderen Menschen dienst. Also bis die 13 Jahre alt waren, haben die das ganze Alte Testament auswendig gelernt. Die Kinder damals. Und dann, als sie 15 Jahre alt war, haben sie begonnen, diese ganzen mündlichen Traditionen und überlieferten Gesetze der Schriftgelehrten auswendig zu lernen. Ist nicht erstaunlich? Die haben anders gelebt als wir heute. Die hatten nicht so diese Teenagerzeit. Ich glaube nicht, dass die wirklich biblisch ist. So diese Vorstellung, okay, du bist eigentlich ein Erwachsener vom Körper her, ne? Die Kids sind uns schon über den Kopf gewachsen, können uns auf den Kopf spucken, aber irgendwie dürfen sie noch Kinder sein, ja, nicht wirklich verantwortlich, nicht wirklich reif. Und so diese Teenagerjahre, wo man einfach Dummheiten machen kann und nicht wirklich erwachsen ist noch und die brauchen noch ihre besondere Pflege irgendwie. Wir sind irgendwie verweichlicht in unserer Kultur. Damals war es anders. Da hast du bis 13 hast du die ganze Bibel auswendig gelernt und dann warst du ein Mann. Und hast geheiratet. Wahrscheinlich bald danach. Du warst ein Mann. Mit allen Rechten und mit allen Pflichten. Denk, vielleicht sollten wir unsere Kids mehr so erziehen. Zu sagen, komm, es gibt keine Zeit zu verschwenden. Irgendwie die wilden Teenagerjahre, wo man ein bisschen dumm rumspielt und naja, wir sind erwachsen, aber nicht wirklich und sind so Bagatellen und die Erwachsenen sagen, naja, sind halt Teenager, die wachsen da schon raus und irgendwie so eine Zeit zu haben, es ist okay, dumm zu sein, ist okay, Zeit zu verschwenden. Leute, wir haben keine Zeit. Ich glaube wirklich, gerade unsere Jugendgruppen, so müssen wir die Leute erziehen, zu sagen, hey, Mann Gottes, Frau Gottes, jetzt ist die Zeit, dem Herrn zu dienen, nicht rumzuspielen. Nicht Zeit zu verschwenden. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Wer weiß, wann Jesus wiederkommt? Wer weiß, wann wir sterben? Wer weiß, wie viele Tage oder Stunden oder Minuten wir noch haben? Wir haben keine Zeit zu verschwenden, Leute. Kein einzelner von uns. Ob du Teenager bist oder Erwachsener. Wir haben keine Zeit. Jetzt ist die Zeit, dem Herrn zu dienen, voll für ihn zu leben. Wir müssen wirklich mit dieser ewigen Perspektive leben. Sonst fallen wir in diese Falle rein, dass wir Jahre unnötig verschwenden mit irgendwelchen Dummheiten, wo wir dann später zurückschauen und sagen, oh Mann, hätte ich das nur besser genutzt. Hätte ich diese Blödsinn doch nicht gemacht. Hätte ich mehr für Jesus gelebt. Vers 41. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest, das war März, April, nach Jerusalem. Und die ersten zwei Tage, das Fest der ungesäuerten Brote, war ein Fest, wo Anwesenheitspflicht war für alle Männer Israels. Es gab drei Feste im Jahr, wo sie nach Jerusalem zum Tempel kommen sollten. Und es war beschwerlich. Hier von Galiläa nach Jerusalem runter, wahrscheinlich eine 10-Tagesreise. ungefähr. War nicht einfach. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Die waren treu. Mit der ganzen Familie, auch Maria mit dabei, nicht nur die Männer. Der ganzen Verwandtschaft, die sind normalerweise zusammengereist. Es war nicht ungefährlich, die Reise. Und normalerweise sind die ganzen Verwandten, die haben sowieso in Großfamilien gelebt und ganze Dörfer zusammen unterwegs gewesen. Vers 42. Das ist das nächste Mal, wo wir von Jesu Kindheit was hören. Als er 12 Jahre alt war, vielleicht hat er seine Bar Mitzwa gemacht, zu dem Zeitpunkt, die Rabbis haben gelehrt, es ist besser ein Jahr zuvor das Kind schon mitzunehmen, dass er sieht, was abgeht, dass er lernt. Als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück. Und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Stellt euch diese Situation vor. Wie gesagt, die sind in größeren Gruppen gereist. Normalerweise sind die Frauen mit den Kindern von ab gelaufen. Die waren langsamer, die haben das Tempo bestimmt. Und dann die Männer irgendwo unterwegs. Die Frauen haben sich vorne ihren letzten Klatsch unterhalten über die neuesten Kleider, die sie hatten. Vielleicht über die neuesten Rezepte ausgetauscht. Die Männer sind hinten gegangen, haben über ihre Erlebnisse am Passafest, über den Tempel geredet, vielleicht über Politik. Und dann abends sind sie zusammengekommen, haben gemeinsam übernachtet. Und stellt euch vor, der Josef und Maria treffen sich, Maria sagt, wo ist Jesus? Josef sagt, ich habe gedacht, er ist bei dir. Und dann gibt ihm seine Frau diesen Blick und sagt, was meinst du, er ist halt bei dir? Und sie laufen herum, suchen ihn. Ich weiß nicht, von euch Eltern, wer schon mal sein Kind verloren hat. Conny, hä? Manfred, wie war das für euch? Mein Kind! Suchen überall, waren eine Tagesreise weit und Jesus nicht da. Die sind ja von Jerusalem vielleicht nach Jericho runter, war eine gefährliche Strecke und Jesus war nicht da. Was ist mit Jesus passiert? Hat irgendwer Jesus gesehen? Sind von einem zum nächsten gelaufen. Hast du meinen Sohn gesehen? Hast du Jesus gesehen? Und Jesus war nicht da. Oh mein Gott, was ist mit ihm passiert? Und es war nachts, die konnten nicht gleich zurücklaufen. Nachts konnte man nicht reisen, mussten eine Nacht warten, bis sie wieder zurück nach Jerusalem gehen konnten. Haben wahrscheinlich nicht viel geschlafen, diese Nacht. Und dann laufen sie nach Jerusalem und Jerusalem voll mit Menschen. Wo ist Jesus? Könnt ihr vorstellen, wie aufgewühlt diese Eltern waren. Stell dir vor, dein Kind, dein einziges Kind ist verloren gegangen. Mann, wir haben gerade den Messias verloren, den Sohn Gottes. Sieh uns. Die Engel erschienen und ganzen Prophetien und jetzt haben wir ihn verloren. Oh Mann! Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Da war Jesus im Tempel.